Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel und heute ist es wieder soweit. Die Folge 92 und wir haben wieder einen Depotrückblick. Also ich bin gespannt, wie dein Depot gelaufen ist und ich hoffe, dass das auch gut war und positiv war.
Total.
Wie war denn...
Ja. Super überrascht. Super überrascht, was das doch für ein starker Monat war,
ja,
oder?
Ja, tatsächlich. Ja, auch bei mir. Also das war doch ein sehr angenehmer Monat. Da kann man sich darüber freuen. Ja. Wie war deine Woche sonst so?
Ja, ich habe mich feiern lassen. Ich gehe jetzt straff auf die 40 zu.
Genau, du hattest Geburtstag und warst in Hamburg.
Ja, wir waren in Hamburg. Dann wollten wir nach Lübeck, aber da kam ein Gewitter runter. Unglaublich. Dann machen wir nochmal... am Timmendorfer Strand dort in der Nähe. Also sehr, sehr schön, dass wir uns auch entschieden haben, dass wir in 2 Wochen definitiv nochmal an die Ostsee müssen. Und da werden wir Urlaub machen. Und wir sind ja jetzt schon beide schon am Überlegen, wie werden wir das mit dem Aktienpodcast machen. Weil es wird und darf niemals eine Woche ohne unseren Podcast geben.
Ganz genau.
Du wirst heute geimpft.
Ich werde heute geimpft, genau. Ich bin nicht aufgeregt, aber ich freue mich drauf sogar, weil ich endlich auch mal dran bin.
Welchen Impfstoff kriegst du?
BioNTech. Ah. BioNTech und das finde ich auch ganz beruhigend, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Und
nein, wo bist du? Also bei uns im Impfzentrum?
Genau, Impfzentrum an der Messe in Leipzig. Also da werde ich heute mal vorbeischauen.
Falls mal jemand vorbeikommen möchte, ein Autogramm haben.
Genau, ja, jetzt vor allen Dingen noch.
Sprecht ihn an auf dem Parkplatz.
Ja, wahrscheinlich lieber nicht.
Ja.
Also freue ich mich drauf. Ansonsten natürlich wieder, wie immer. Eigentlich kann ja jeder mitreden. Viel Arbeit, ne? Ganz klassisch, aber... dafür habe ich meinen Urlaub auch gebucht und darauf freue ich mich auch schon.
Wo geht's bei dir hin?
Mallorca.
Mm.
Ja. Also die schöne Insel anschauen.
Die schönen Ecken der Insel.
Genau.
Was war denn die Woche so los?
Ja, also ganz stark bewegend fand ich das IPO von Didi. Didi Global nennt sich die Firma und ich glaube, einige kennen es auch schon. Das ist im Prinzip das chinesische Uber und das war ein mega IPO. Mhm. 4,4 Milliarden Dollar wurden eingenommen von Didi Global und zuvor hat man schon die Aktienanzahl, die ausgegeben werden, erhöht. Und jetzt ging es eben auch nochmal 10% nach oben zum IPO. Der Börsenwert hat am Höchststand des Tages 80 Milliarden Dollar erreicht. Also hier hat man schon fast Uber-Niveau. Und man ist auch dementsprechend zweitgrößter chinesischer Börsengang. Alibaba war der größte 2014 und dann kam lange, lange nichts. Ant Financial ist ja verschoben worden, wäre dann natürlich das Größte gewesen. Geworden, ne? Aber jetzt hier hat man mit Didi auch einen großen und sie machen schon Gewinne. Das fand ich sehr spannend, dass sie tatsächlich dieses Jahr zumindest in die Gewinnzone trotz, ich sag mal, ja, zurückläufende Geschäfte, weil 2020 war natürlich auch für Didi ein schweres Jahr und die Erlöse aus dem IPO, die werden auch direkt wieder in Technologien investiert und nicht zum Schuldensenken oder irgendwas, sondern hat man hier doch, ich sag mal, eine recht gute Position. 21,6 Milliarden Dollar Umsatz waren es 2020 und das ist wie gesagt weniger als 2019, aber lag natürlich auch an der Pandemie. Jetzt im ersten Quartal hat man schon wieder starke Zuwächse verzeichnen können und das Schöne, man hat eben auch einen Gewinn von 30 Millionen Euro, Wahnsinn. Klingt immer ein bisschen gering, aber ist zumindest eine positive Entwicklung von minus 1,7 Milliarden, die sie letztes Jahr noch verschleudert haben.
Wie bist du denn eingestellt auf dieses Geschäftsmodell allgemein? Also glaubst du, dass da Zukunft, ich bin ja ein bisschen skeptisch, wie man das nachhaltig profitabel betreiben will, auch eine Uber.
Ja, das stimmt. Also ich sehe das auch wie bei der Automobilbranche generell. Auch hier wird sich zeigen, ob ein Robotaxi eben möglich ist. Und sobald das möglich ist, sind das natürlich starke Plattformen, weil man eben die teuersten Kosten und die größten Ungewissheiten sind eben die Fahrer. Und klingt zwar jetzt nicht sehr sozial, aber ist am Ende des Tages das, was womit die Geschäftsmodelle von Didi, von Lyft und auch von Uber natürlich stehen und fallen. Und da bin ich eben sehr, sehr gespannt, deswegen schaue ich mir das an. Ich finde es aktuell ein bisschen teuer. Natürlich, gut, KUV, muss man ja sagen, sind ja dann nicht mal 4. Ja. Also es ist ja vielleicht gar nicht so extrem teuer. Die Frage ist natürlich, wie sie jetzt noch wachsen können, wie sie hochskalieren können. Ja,
und wahrscheinlich durch auch die Internationalisierung,
genau, oder? Und das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst, denn sie haben jetzt vor, eben auch nach Europa zu kommen. Osteuropa soll anvisiert werden, zumindest bestimmte Teile, wo es eben lohnen würde, natürlich nicht auf dem Land, sondern dann doch natürlich städtisch. Und da bin ich gespannt, ob das funktioniert. Und ich finde es auch gut, dass Didi Global da zumindest grundsätzlich erweitern möchte. Sie haben ja damals das Geschäft von Uber übernommen in China. Das wurde ja dann ausgegliedert. Dafür hat aber Uber Anteile von Didi Global bekommen. Das heißt, sie haben auch profitiert von diesem IPO.
Weißt du, wie viel Prozent sie halten?
Nein, habe ich jetzt nicht rausgefunden. Das war nicht, also jetzt keine signifikant hohe, aber es war trotzdem doch ein ordentlicher Anteil, um jetzt hier schon mit zu profitieren. Profitiert haben auch Tencent und Softbank. Beide sind investiert und haben 12, quasi jetzt
12,8%.
Das ist schon gut. Ja, doch, macht was her. Ne? Und Tencent und Softbank sind ebenfalls investiert, weshalb auch hier die Exits natürlich erfolgreich waren. Wäre es was für dich?
Tatsächlich nicht, weil ich mir schwer vorstellen kann, wenn es hier zu einer globalen Expansion kommt von zum Beispiel auch Uber und Lyft ist ja auch zum Beispiel noch ein Unternehmen aus den USA. Ich glaube, man wird hier viel stark kämpfen müssen, weil man natürlich auch die normalen Taxifahrer auch hat. Das ist ja auch eine enorme Branche. Die einzelnen Länder, es gibt immer verschiedene Restriktionen und ob das alles so, also ich glaube, man könnte sich hier in einem klein an regionalen Regulierungen verlieren.
Ja, das kann das natürlich sein. Das ist natürlich auch immer eine große Hürde, die dann in den jeweiligen Regionen vor sich steht. In Schweden, in Stockholm, habe ich das mal probiert und geschaut, was so ein Uber kostet. Genauso viel wie ein Taxi. Weil sie eben staatlich so reguliert sind, dass es eben nicht billiger großartig machen dürfen, war natürlich dann ärgerlich.
Also als ich in New York letztes Jahr war, das war schon super. Ein tolles Feeling, auch immer Uber zu fahren. War auch einfach deutlich sauberer als so ein normales Taxi. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin auch in München und in Berlin schon Uber gefahren. Und wenn es Uber gibt, muss ich tatsächlich sagen, fahre ich lieber Uber als Taxi.
Also eher doch ein gutes Geschäftsmodell.
Ja, tatsächlich, aber
zum Investieren nicht.
Zum Investieren wäre es für mich nichts. Seit heute, also wir nehmen am 1. Juli auf, gilt der neue Glücksspielstaatsvertrag und man holt die Branche jetzt aus der Illegalität, weil man merkt einfach, hier sind Milliarden Umsätze und ich glaube, der Staat möchte hier einfach ein Stück vom Kuchen abhaben. Das muss man so tatsächlich sagen. Und du kennst ja diese wunderbare Werbung wahrscheinlich auch mit einer bekannten Musikpersönlichkeit, die aber in Schleswig-Holstein wohnt. All das ist seit heute Geschichte und man darf auch eins nicht vergessen. Was denkst du, wie hoch ist die Gebühr, die der Staat nimmt?
Ja, die wird schon recht hoch sein.
So, was schätzt du von 100 Euro, wie viel steckt der Staat sich ein?
Bestimmt 20.
Nee, so viel.
Ich traue ihm alles zu.
5,38.
Ah, okay. Das
aber ist schon ordentlich. Ja, 5,38 Euro. Ja. Jetzt wird es natürlich kritisch, Marcel. Machst du schon mal im Spielcasino?
Tatsächlich einmal.
Ja? Weißt du, was dort an der Eingangstür steht? Wie hoch deine Gewinnwahrscheinlichkeit ist?
Nein, habe ich nicht gelesen.
96%.
Ja.
Und jetzt zieh mal aber von 100 die 5,38% ab vom Start. Wie willst du dann noch zu 96% gewinnen können?
Na gut, ich war auch in der Spielebank. Das ist, glaube ich, nochmal eine andere, Restriktion dahinter.
Ja.
Aber ja, ist eine gute Frage, rein rechnerisch.
Wie soll das klappen? Genau, und das ist auch die Frage, die sich Expertinnen und Experten stellen, weil man muss jetzt auch diese ganze Regulierung, die jetzt anfängt, man muss das ja alles überwachen, dass das wirklich auch so
funktioniert. Lass uns ein Amt eröffnen.
Ja, es werden jetzt Ämter und Behörden eröffnet, doch. Und man vermutet, dass sie einfach jahrelang damit beschäftigt sein werden, um zu gucken, sind die Spieler gesperrt, dürfen die da überhaupt spielen etc. pp. Grundsätzlich muss ich sagen, finde ich es gut, dass man es aus der Illegalität rausholt.
Ja.
Es ist auch gut, dass der Staat davon profitiert, weil so profitieren wir natürlich auch alle, muss man auch tatsächlich sagen. Ja. Aber ich glaube, es wird hier sehr, sehr viel Klein-Klein geben. Auch hier wieder wird es schwierig, wirklich gesperrte Spieler, die also offline gesperrt sind, auch online dann zu sperren etc. pp. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Man könnte das natürlich spielen jetzt zum Beispiel über Bet at Home. Du hast auch noch Evolution Gaming auch noch mitgebracht. Wäre denn die Branche grundsätzlich für dich ein Investment?
Ich hatte das mal überlegt bei Bet at Home vor vielen Jahren, aber dann dachte ich mir auch so, naja, ist schwierig.
Meistens auch viele sind das Konkurrenten. Sehr starke Dividendenwerte.
Das stimmt, aber die zahlen halt eine Dividende extrem hoch und im nächsten Jahr fällt die halt auf dem Ergebnis dann auch mal gerne wieder richtig stark runter. Dann, also es ist keine Konstanz, es ist halt wirklich eher so eine, hier Aktionäre, nehmt unser ganzes Geld. So gefühlt ist das tatsächlich so. Aber dadurch, dass die Konkurrenz so groß ist, also mit auch mit anderen, ich sag mal, Wettstationen, hat man es natürlich dann relativ schwierig. Deswegen Evolution Gaming finde ich das im Online-Sektor da als eine gute Alternative, da natürlich auch weltweit noch ein bisschen besser aufgestellt. Habe ich es aber richtig verstanden. Das, ab jetzt kann man überall legal Glücksspiele oder nur in Schleswig-Holstein?
Nein.
Weil das überall. War ja vorher. Genau, vorher war ja nur Schleswig-Holstein und jetzt überall.
Ja,
genau. Verrückt. Das ist quasi dieser komische Satz immer an diesen.
Genau, richtig.
Der fällt dann endlich weg.
Ja.
Diese schnelle Stimme, die da immer durchschießt. Okay. Ja, interessant eigentlich, ne? Das, ich finde es ja sowieso ein bisschen zweifelhaft, wenn man sowas illegalisiert, weil man ja auch letzten Endes auch Lotto ganz normal mit rausbringt und machen wir uns nichts vor. Das sind extrem viele Süchtige, was da jedes Jahr, jeden Tag teilweise an Kohle rausgeht, nur für Lotto, was ja von der Wahrscheinlichkeit des Gewinns ja auch nicht gerade in einer sehr hohen Region liegt. Also, ja, da muss man halt schon auch eine Doppelmoral dem Staat unterstellen, wenn sie eben andere Sachen dann hier nicht freigeben. Das ist ja Blödsinn, ja. Also das ist, naja. Aber vom Lottospielen wissen wir ja, was wir halten. Also ich zumindest. Elon Musk verbessert natürlich die Welt, habe ich gelesen. Finde ich sehr, sehr spannend. Natürlich nicht nur mit Tesla und den anderen ganzen Startups, sondern eben auch mit SpaceX. Und man hat ja dieses Starlink, das Starlink-Projekt und hat jetzt. Elon Musk hat sich geäußert, gesagt, wir wollen 500.000 Kunden oder zahlende Kunden bei Starlink haben bis Mitte 2022, also sprich genau jetzt in einem Jahr. Und das finde ich sehr ambitioniert. Mhm. Aktuell sind es 69.000, die in einem Pilotprojekt mit dabei sind und das Ganze wahrscheinlich testen in der Praktikabilität und dann wahrscheinlich auch mal hier und da eine Bewertung abgeben. Ab August soll das eben das ganze Netz schon verfügbar sein. Also sprich, man kann dann auf der ganzen Welt oder in den größten Teilen der Welt schon direkt Starlink Internet nutzen. Und Wahnsinn. Das heißt mit anderen Worten $99 pro Monat für 100 Mbits pro Sekunde. Aber offensichtlich auch unbegrenzt, also sprich Datenvolumen frei. Finde ich trotzdem gut. Also wenn ich gerade jetzt, ich bin irgendwo auf Land und ich bin auf das Internet angewiesen und ja, dann habe ich hier eine schöne Ecke, wo einfach nichts geht, mobilfunktechnisch, dann ist das, denke ich, eine schöne Sache. Und hier liegt auch die Krux und auch die Chance von Elon Musk, denn er sieht sich selber nicht als Wettbewerber zu den Mobilfunkanbietern, sondern er möchte sie ergänzen. Und das finde ich insofern spannend, weil er auch mit den Providern zusammenarbeiten möchte. Und damit auch ein echt brisantes Problem löst, denn die ganzen Mobilfunkanbieter haben sich ja im Rahmen dieser Versteigerungen der Netze, ich sag mal auch verpflichtet, alle Regionen, also auch die nicht lukrativen, in Anführungsstrichen, Regionen zu versorgen, was ja erstmal grundsätzlich gut und richtig ist für eine Infrastruktur eines Landes, aber ist natürlich für die Mobilfunkanbieter eher teures Geschäft, für wenig Ertrag. Und insofern ist es natürlich super, wenn man jetzt dieses Starlink-Netz aufgebaut hat und dann vielleicht in der Kooperation mit den Providern einfach diese Lücken schließt. Die Mobilfunkanbieter machen letzten Endes was dafür. Sie haben ihre Lücken geschlossen, eben über das System von Elon Musk. Und das ist so eine, finde ich, eine Win-Win-Situation und zeigt, dass Kapitalismus einfach Probleme löst. Es zeigt es einfach.
Also dieser Kerl, man muss auch einfach sagen, kleckern statt klotzen. Nee, andersrum.
Klotzen statt kleckern.
Also unglaublich, was er doch hier alles macht.
Und in abgelegenen Regionen grundsätzlich finde ich es auch gut, also vor allen Dingen in Sachen Afrika.
Ja,
in vielen, vielen anderen Ländern, wo eben so eine Internetinfrastruktur zu einer ganz anderen, auch zu einem Wohlstand führen könnte,
gegebenenfalls,
weil natürlich dort auch viel mehr oder viel besser die Wirtschaft entwickeln kann. Also vielleicht holt Elon Musk hier indirekt auch recht viele Menschen wieder aus der Armut. Finde ich super und wieder ist es ein Ergebnis des Kapitalismus. Und wenn es ein Weltraumunternehmen gibt, welches ich kaufen würde, dann ist es tatsächlich SpaceX. Von den anderen Sachen, Virgin Galactic und so, alles irgendwie triggert mich das nicht. Aber gerade auch dieses Projekt Starlink finde ich so spannend und wichtig auch, die Latenzzeit liegt knapp unter also sprich, ist ein bisschen schlechter als die Glasfaser und 5G, aber tatsächlich trotzdem sehr, sehr nah dran, weshalb auch die Qualität hier nicht zu wünschen übrig lässt.
Ja, super. Also wirklich tatsächlich, also mir gefällt es wirklich richtig gut, auch dass er das alles so macht. Also ja, Wahnsinn.
Er löst Probleme.
Ein Weltveränderer.
Geil.
Ja, top. PayPal, Tesla, jetzt das. Unglaublich. Es wird ja auch immer vermutet, dass das ganze Thema vielleicht noch über ein Spec an die Börse gehen könnte.
SpaceX?
Ja, ja, ich glaube, cool, ich wäre tatsächlich dabei.
Ja, jetzt, also gerade durch das Starlink-Projekt, weil man nicht nur die Besiedlung des Mars, sondern eben auch das Transportwesen natürlich dann im Fokus hat, was ja wirklich Geld bringen wird.
Ja.
Und natürlich dann, wie gesagt, auch hier, wenn man recht viele zahlende Kunden hat, $99 im Monat, das ist super. Eine schöne Cash-Cow.
Wusstest du, du kennst ja Ray-Ban, die Sonnenbrille,
genau,
die Marke. Ja. Und diese gehört ja zum Konzern Essilor Luxottica. Und sie ziehen jetzt auf einmal, ich habe das gar nicht mitbekommen, sie wollten Grand Vision kaufen.
Ja, das habe ich gelesen.
Und dazu gehört Apollo.
Mhm.
Und letztes Jahr, als dann Covid losging, haben sie gesagt, das wollen wir jetzt vielleicht doch nicht so. Man ist davon ausgegangen, dass sie jetzt auf einmal nachverhandeln wollen. Aber tatsächlich haben die Niederländer, also Grand Vision, ohne Absprache mit dem zukünftigen Eigentümer damals Zahlungen an Lieferanten und Betreiber von Filialen einfach gestoppt. Und sie haben Staatshilfen beantragt. Und das fand Essilor Luxottica so überhaupt nicht schön. Und jetzt auf einmal, seit heute, dem 1. Juli, ist Grand Vision wirklich einfach, also es gab einen monatelangen Rechtsstreit, ob das Unternehmen überhaupt übernommen werden soll, ob man nochmal nachverhandeln will beim Preis. Und jetzt auf einmal, zack, macht man es doch.
Hm.
Also seit heute, auf einmal ist dieses Unternehmen, Grand Vision hat damit gar nicht mehr gerechnet. Und jetzt sind sie auf einmal Teil dieses Unternehmens seit heute.
Ja, so schnell kann es gehen manchmal, ne?
Weiß ich nicht, ob ich das ganz gut finden soll. Also ich finde, das Unternehmen ist super. Sie machen ja auch noch Kontaktlinsen etc. Und da liegt auch viel, viel Wachstum in der Zukunft. Aber ich bin mir nicht sicher, wenn man auf einmal jetzt so ein Unternehmen schluckt, ohne groß miteinander vorher mehr geredet zu haben die letzten Monate, weil man in einem Rechtsstreit war, ob das jetzt so viele Synergien heben könnte, wenn das jetzt auf einmal so, weißt du, was ich meine?
Also ja, also je nachdem, schwierig. Wie hart man durchgreift.
Ja.
Was natürlich dann auch nicht gerade für ein gutes Verhältnis spricht. Ne? Also hier muss man, ich verstehe, was du meinst, und ich glaube, das wird schwierig.
Das Unternehmen ist schon lange auf meiner Watchlist, und wenn es mal runterkommt, will ich ja hier auch einsteigen. Ich finde auch, viele gehen noch zum Optiker. Apollo ist ein sehr bekannter Optiker natürlich auch. Vielmann will ja gar nicht so groß digitalisieren, fand ich auch ein bisschen. Mr. Specs kommt bald an die Börse, vielleicht ist das auch mal nochmal ein Kauf. Spannend.
Ja, absolut. Nee, kann ich verstehen. Ist ein bisschen auch wie LVMH und Tiffany's, ne? Es war ja auch so ein Hin und Her, und jetzt ist wieder die Klarheit, die Pandemie ist wohl besiegt, hoffentlich, ne? Und ja, jetzt können wir sie doch übernehmen, so nach dem Motto.
Ja, so,
also
so
ein bisschen
schwierig.
Ja, das stimmt. Die Deutsche Börse hat auch zugekauft, und zwar eine Krypto-Plattform, und zwar das Startup Crypto Finance aus der Schweiz.
Ne?
Und das für einen dreistelligen Millionenbetrag. Und zumindest hält man jetzt eine Zweidrittelmehrheit der Schweizer.
Perfekt.
Und Thomas Bock, der Vorstand von der Deutschen Börse, sagte, Zitat, digitale Assets werden die Finanzwelt verändern. Und wenn er das sagt, glaube ich ihm das, und ich glaube auch, dass das natürlich grundsätzlich
in die Finanzwelt
passen wird, und er ist wieder ein wirklich kluges strategisches Verhältnis, was hier die Deutsche Börse vorantreibt. Mir gefällt das auch sehr, sehr gut. War ja auch, ich sag mal, die einzige Aktie, die richtig durchgestartet hat, während alle gefallen sind zur Corona-Crash-Zeit.
Ja.
Und insofern, tolle Sache, dass man auch das Ganze ausbaut. Ist ja auch wichtig, dass man mit der Zeit geht und sich hier nicht verschließt. Finde ich sehr, sehr gut. Und sie werden natürlich auch sehen, dass Coinbase und Kraken und wie sie alle heißen, richtig Geld verdienen. Und die Krypto-Plattform, muss man auch mal sagen, die ist ja erst 2017 gegründet worden, und ich sag mal, in 4 Jahren einfach eine dreistellige Millionenbewertung wieder hinzuhauen.
Schon ordentlich.
Das ist schon echt faszinierend. Also Chapeau an die Gründer natürlich, die jetzt, und auch Glückwunsch, dass dieses Exit jetzt eben so stattfindet, und auch Glückwunsch an die Deutsche Börse, dass das funktioniert.
Deutsche Börse ist auch einfach ein tolles Unternehmen. Ja. Es wächst.
Unterschätzt.
Unterschätzt. Wirklich unterschätzt. Ich glaube, es ist so ein klassischer Buy-and-Hold-and-Forget-Kandidat.
Ja.
Tatsächlich. Aber das sind ja so alle Börsenbetreiber, ob es Coinbase ist jetzt noch stark am Wachsen, aber die ICE, wo die NYSE dazu gehört, die Nasdaq kann man kaufen. Man kann, also, ich glaube tatsächlich, man sollte, und ich glaube, das ist auch schwierig, das hoch zu disruptieren. Also klar, es gibt noch Lang und Schwarz und Tradegate, kannst du aber die Großen kaufen halt über diese Plattformen. Also sehr, sehr schwierig. Die Woche wurde bekannt, dass Knorr Bremse nach Heller greift, und man wäre zum Beispiel neben ZF, Bosch und Continental würde hier ein gigantisches, großes Unternehmen entstehen. Die ja. Knorr-Bremse-Aktie fand es nicht so gut, aber man hat das auch bestätigt. Man möchte das Aktienpaket der Gesellschafterfamilie Hück und Röpke möchten man an Heller erwerben. Und somit hätte man auch mehr als 60% der aller Aktien und wäre sozusagen auch mit der Mehrheitseigentümer.
Ja.
Ich bin gespannt. Ich glaube, diese Konsolidierung in dieser Zuliefererbranche muss jetzt halt auch einfach funktionieren. Wir wissen halt selber auch alle, dass E-Autos weniger Teile haben und brauchen. Und somit ist eine Konsolidierung hier auch nur der erste Schritt meines Erachtens nach. Ich glaube auch, wir werden auch im Automobilsektor weiterhin noch eine große Konsolidierung sehen.
Ja, gehe ich hundertprozentig mit. Hätte ich jetzt genauso auch gesagt, weil ja. Ich glaube auch, dass das erst ein Anfang ist. Hier wird sich jetzt noch einiges konsolidieren und dann, ich sag mal, die Kräfte werden dann gebündelt, um dann den neu bestehenden Markt oder den neuen sich auftuenden Markt eben dann auch zu bedienen. Insofern vielleicht keine schlechte Idee von Knorr-Bremse hier, sich weiter zu, ja, auch zu erweitern. Finde ich gut, kann man durchaus machen.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben wieder investiert,
Marcel. Oh ja, das stimmt. Super. Und du hast, oder wir haben ja in den letzten Monatsrückblicken oder ja genau, in Depotrückblicken hatten wir ja schon investiert. War es ja zweimal grün bei Rockets. Genau. Und die Rocket Holding ist ja im Prinzip eine sehr schöne Crowd-Investing-Plattform, wo man dann quasi einfach eine Finanzierung stellen kann. Und wir hatten, kannst du kurz zusammenfassen, was wir bisher investiert hatten?
Genau, also erstmal kurz zum Aufbau. Es gibt drei verschiedene Rockets. Das eine ist die Green Rocket, hier kann man in nachhaltige Projekte investieren. Dann in die Home Rocket, da kann man in Immobilien investieren. Und die Lion Rocket, hier kann man in mittelständische Unternehmen investieren. Und wir haben am Anfang erstmal in der Green Rocket investiert, in nachhaltige Projekte. Einmal Brigantes, immer noch finde ich ziemlich cool, ich bin gespannt, ob es klappen wird. Sie bringen Kaffee über die Meere und das alles mit einem Segelschiff relativ, also nicht nur relativ, sondern ordentlich nachhaltig. Die Verzinsung 5%, also wo gibt's das schon, muss man auch tatsächlich sagen. Und die Verzinsung, man soll ja die ersten Zinsen noch Anfang nächsten Jahres bekommen. Die frühestmögliche Kündigung, also die Laufzeit ist 5 Jahre und 7 Monate, aber dafür 5% im Schnitt pro Jahr. Und sollte das Geschäftsmodell wirklich nachhaltig wachsen und laufen, muss man auch tatsächlich sagen, gibt es sogar für uns Brigantes Kaffee als Naturaldividende. Ich bin sehr gespannt. Dann haben wir des Weiteren zu 6% Zinsen in Swimsol investiert. Das gefällt mir richtig gut. Sie machen schwimmende Solarparks. So kann man das eigentlich tatsächlich
auch sagen. Genau, auf dem Meer liegen die, ne? Und dann
betreiben sie Hotels zum Beispiel mit Strom. Gefällt mir doch richtig gut.
Und expandieren gerade.
Und jetzt, wo haben wir investiert? Jetzt mal abseits vom Grün.
Genau, wir haben ein schönes Projekt gefunden auf der Plattform Home Rocket, also sprich dem Immobilienbereich, und haben da den Laubenweg 5 in Lichtenfels am Main. Und das Schöne ist, es ist gerade mal 2,5 Stunden von uns entfernt.
Müssen wir direkt
mal vorbeifahren, ne? Aber ja, gut. Was gibt's da zu erwarten? 6,75% für eine Laufzeit von 1 Jahr und 6 Monate. Das heißt, hier hat man auch relativ schnell das Geld wieder zurück, hat aber das eben geht, auch ne? Gutes getan, indem man hier quasi bei einem Projekt Wohnraum schaffen kann und in Lichtenfels am Main. Und doch ein spannendes Investment. Wir haben uns da mal reingetraut und sind jetzt quasi auch da im Immobiliensektor mal tätig. Und bin ich gespannt, was dann auch unsere nächste Investition wird.
Ja, auf jeden Fall. Wenn du etwas mehr erfahren möchtest zu diesem Projekt, dann schau dir gerne mal unseren Partnerlink in den Shownotes an. Wir würden uns sehr freuen.
Und jetzt erzählt mal, was sind eure Tops und Flops?
Ich würde mal mit meinem Top der Woche anfangen.
Gern.
Und es ist eine Postkarte, die wir in unserem Briefkasten zu Hause hatten. Und da dachte ich mir, About You. Und da dachte ich mir, oh, jetzt schon wieder Werbung oder was? Und ich lese mal vor, ja. Liebe Maria, das ist unsere Podcast-Stimme. Bei uns war die letzten Wochen ganz schön viel los, weshalb du leider bei deiner Bestellung vom dann und dann etwas länger auf dein Paket warten musstest. Das tut uns leid, denn normalerweise brauchen wir nur 1 bis 3 Tage. Als Wiedergutmachung erhältst du einen 25% Gutschein auf deine nächste Bestellung mit deinem Gutscheincode. Viel Spaß damit und bis bald, deine Sophie.
Kannst du nochmal den Gutscheincode vorlesen?
Und jetzt war ich natürlich überrascht und dachte, Mensch, und dann habe ich mir das genauer angeguckt und schau dir das an. Das Ding ist handgeschrieben.
Ja.
Und jetzt, wegen dieser Sache, und das ist einfach dieses, ne, tu Gutes und sprich drüber, weil jetzt sind sie dadurch in unseren Podcast gekommen. Disclaimer natürlich vorweg, ich bin investiert in About You, aber ich finde, es ist eine hervorragende, nette Geste, die bleibt im Gedächtnis. Und wenn man dann darüber nachdenkt, wo bestelle ich denn jetzt mal meine Klamotten, dann glaube ich, denkt man hier an diese Geste unterbewusst.
Kann sein, ja,
das stimmt. Also mir gefällt es richtig gut. Also Top der Woche geht nach Hamburg an About You.
Ja, toll. Finde ich gut. Ist ja nachvollziehbar. Und schön, dass ihr das so mit Kundenmanagement eben auch handschreiben. Also du siehst ja wirklich, dass das dann auch mit Liebe gemacht ist. Ja. Ja, das ist ja auch immer ganz wichtig. Und Kundenbindung ist ja das A und O überhaupt. Grundsätzlich weiß ich nicht, wenn man jetzt was sucht. Also ich kenne es jetzt immer von zu Hause und denke mir so, na okay, wenn ich jetzt eine bestimmte Klamotte suche und schaue, wo gibt's da was, dann, dann glaube ich, ist es relativ schnell, dass man auch von Zalando zu About You rüberspringt und da gar nicht so treu ist. Aber grundsätzlich wird man natürlich jetzt vielleicht keinen Dritten mehr aufsuchen oder vielleicht auch da keine anderen Wege mehr finden. Also finde ich gut, dein Top der Woche kann ich absolut nachvollziehen und zu Recht bist du ja investiert. Ja. Auch wenn ich immer noch sage, es ist mir zu überbewertet. Hm. Ja, nein, mal schauen. Die Aktie von Zoom ist mein Top der Woche, denn sie kaufen zu und zwar Kites. Noch nie gehört vorher. Nee. Kleines Startup aus Karlsruhe. Ach. Kites heißt auch Karlsruhe Information Technology Solutions und ist ein Startup bestehend aus 12 Experten und Expertinnen. Kites ermöglicht eben die automatische Übersetzung und das finde ich super, super spannend, denn ein Call mit Spaniern oder mit Chinesen sollte dann also demnächst kein Problem mehr sein, wenn diese KI im Prinzip implementiert wird in dies ein Zoom-Meeting, dann kann man eine Live-Übersetzung und eben auch automatisierte Abschriften integrieren. Ja, also du redest und zack, hast du den Untertitel drin und noch bevor irgendeiner den Satz beendet hat, macht er unten schon den Satz fertig, aus Algorithmen heraus, weil er eben aus der Logik, aus dem Kontext die KI das schon vorwegsehen kann, sollte sich trotzdem was ändern, in Live-Schaltung wird es dann wieder komplett korrigiert.
Wahnsinn.
Das finde ich total faszinierend.
Unser Umsatzwachstum beträgt 30.000%. Oh.
Huch. Nee, aber ich so also, ne, ich verstehe schon, was also du meinst, ganz logische Zusammenhänge sind natürlich dann für die KI auch kein Problem und ist auch schön, dass der Untertitel eben in Echtzeit übersetzt werden und angezeigt werden kann.
Ja, mega.
Und das sprachenübergreifend. Also du kannst auch sagen, ich möchte diese Aufzeichnung in verschiedenen Sprachen, also sprich hast du jetzt ein Zoom-Meeting mit weltweit tätigen Leuten, dann ist es natürlich super, weil man, ich sag mal, diese ganze Sprachbarriere so nicht mehr hat. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Und Kites verspricht, dank Vorhersagen auf Basis künstlicher Intelligenz einen Satz bereits übersetzen zu können, bevor er abgeschlossen wurde. Und wenn sich aus dem Kontext dann eine Präzisierung ergibt, kann er das eben selbst korrigieren. Die Technologie dafür sei im eigenen Haus entwickelt worden, betonte der Kites-Vorstand. Also finde ich sehr, sehr spannend. Cooles Geschäftsmodell und Zoom hat sich unter den Nagel gerissen und hat natürlich dann dementsprechend vielleicht sogar einen Wettbewerbsvorteil, wenn man jetzt das ermöglichen kann und dann ja länderübergreifend leichte, lockere Meetings vollziehen kann. Finde ich sehr, sehr stark. Schönes oder ein schön interessanter Zukauf.
Wahnsinn. Also wirklich, gefällt mir gut, macht strategisch auch auf jeden Fall Sinn.
Ist ein Mehrwert für den Kunden.
Ja, definitiv. Auf jeden Fall, wofür man sogar, glaube ich, auch bereit ist zu bezahlen. Das ist vielleicht nochmal so ein Zusatzfeature. Ich war doch die Woche ziemlich schockiert. Wusstest du, dass die Industrie, unser Mittelstand in Deutschland, seit Jahrzehnten nicht mehr so viel bezahlt wie für ein Gut, was aus der Steckdose kommt? Nein, ja, nicht das Internet, sondern Strom. Und vor der Pandemie lag der Preis für eine Megawattstunde bei 35 Euro. Und jetzt liegt der. Also man handelt ja hier Terminkontrakte. Das heißt, du kaufst dir den Strom für zum Beispiel in 12 Monaten, liegt er schon bei 70 Euro. Und so hoch war der Preis einfach seit 12 Jahren nicht mehr. Und wir haben ja schon in Europa die höchsten Strompreise, das muss man tatsächlich sagen. Und jetzt ist einfach, warum ist dieser Preis so stark getrieben? Aufgrund des steilen Anstiegs des CO2-Preises.
Genau,
ja. Und jetzt frage ich mich, wie viel Regulierung muss man jetzt noch in diesem Markt geben? Weil es scheint ja so, man muss ja wirklich sagen, Angebot und Nachfrage wird ja im Moment noch viel gemacht. Und aktuell ist es halt einfach so, dass der Markt sich hier reguliert. Klar, die Unternehmen werden gezwungen, klimafreundlich zu investieren etc. pp. Aber ich finde, wir müssen hier relativ schnell, muss der Staat hier meines Erachtens nach eingreifen und entgegensteuern, damit unsere Wirtschaft nicht einfach aufgrund dieses grünen Hypes, den wir einfach auch haben tatsächlich, und jeder sagt ja, Sebastian Vettel die Woche, ja, ich will ja die
Gottes
Grünen.
Willen, Gottes Willen.
Also, hau ich mich weg, ne? Im Steuerparadies ja, leben.
Richtig.
Und ja, jetzt sagen, ich wähle Grün. Also
ein klassischer Flop.
Also, unfassbar. Unglaublich. Und ich denke, der Staat muss hier unterstützen, tatsächlich. Also hier muss was getan werden, damit unsere Wirtschaft nicht geschadet wird. Aber wahrscheinlich würden das manche Parteien auch einfach in Kauf nehmen, um was machen wir? CO2-Ausstoß weltweit 2%. Ja. Damit wir hier vielleicht auf 1,9 kommen, aber gut, dann halt keine Arbeitsplätze mehr haben.
Ja, also wie gesagt, das Ziel nach wie vor sinnvoll, keine Frage, müssen wir nicht drüber reden. Ne? Also es ist natürlich wichtig, dass wir alle ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern deutlich grüner werden. Nur das Problem ist, die Unternehmen sind schon benachteiligt, wettbewerbstechnisch mit einer zu hohen Steuerlast.
Ja, auf der einen Seite im Steuern.
Genau.
Die Belgier sind, wenn man es anders betrachtet, auch noch mit natürlich ganz vorne mit dabei.
Aber da sind wir schon mit ganz, ganz oben mit dabei und belasten unsere Unternehmen. Und außerdem belasten wir jetzt unsere Unternehmen nochmal mit unseren CO2-Preis, also überhaupt mit unseren mit den Stromkosten, was ja wieder ein
Wettbewerbsnachteil ist. Aber weißt du, was ich gar nicht verstehe? Man sagt ja immer, die Belgier zahlen so viele Steuern. Meine Schwester wohnt ja in Belgien. Und die haben so viele coole Anreize, die die auch für nachhaltiges Leben einfach auch schaffen. Also ich glaube, da ist es dann tatsächlich auch so, wenn du so und so oft Bahn gefahren bist im Jahr, dann kriegst du auch wieder Geld wieder. Du kriegst Zuschüsse vom Staat auch für zum Beispiel Lebensmittel, also nicht wie Lebensmittelgutscheine etc. Also die machen schon relativ,
Bonus.
Ja, also die machen schon relativ viel.
Ja,
das ist für ihr, für ihr Völkchen.
Möglichkeiten gibt's ja immer, ne? Aber wie gesagt, mir gefällt das nicht, dass wir hier doppelt belasten, dann sollen sie halt dann andere Steuern senken. Also es muss ja irgendwo eine Entlastung geschafft werden, damit eben auch diese Unternehmen sich nicht hier nur um die Kosten.
70 Euro, verdoppelt, 100%.
Man arbeitet ja auch nicht nur für diese Kosten, das darf man ja nicht vergessen. Also die Unternehmen wollen ja auch, ich sag mal, natürlich wettbewerbsfähig bleiben. Und das
sie arbeiten ja auch für den nachhaltigen Wohlstand.
Ja, eben.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Und das ist ja wiederum für alle wichtig.
Ja.
Darf man nicht vergessen. Mein Flop der Woche kommt aus dem Hause Microsoft, ganz speziell LinkedIn. Denn hier haben Hacker via Scrapping Millionen Daten von Nutzern abgegriffen. Schon wieder ist das richtige Stichwort. Und die sind dann jetzt eben alle im Netz aufgetaucht, aber immerhin nur in Anführungsstrichen öffentliche Daten. Das heißt, das, was ohnehin schon preisgegeben hat auf dem Profil, ist auch, ich sag mal, jetzt in den Umlauf gekommen, aber eben keine privaten Daten. Das macht's zumindest etwas erträglicher. Aber das Scrapping ist im Prinzip auch schon bei Facebook ganz oft Thema gewesen und er war dort auch schon für die Skandale verantwortlich. Es ist halt nicht schön und es sollte halt auch nicht passieren. Deswegen muss Microsoft natürlich hier auch alles daran setzen und LinkedIn natürlich werden sie sicherlich machen. Also klar, das Geld ist ja da. Cybersecurity sollte auch jetzt nicht das große Problem sein.
Wie hat die Aktie reagiert auf Wochensicht? Plus 2,5%.
Ja, also der Gesamtmarkt hat natürlich getrieben. Das ist natürlich auch keine Nachricht, die jetzt den Kurs in das Bodenlose stürzen lässt. Aber es ist natürlich trotzdem schade drum. Ne?
Ja, auf jeden Fall, weil man hat natürlich, das darf man nicht vergessen, Microsoft hat eine Marktdominanz, eine Marktmacht, die ist enorm.
Ja.
Da sind wir uns ja einig. Wir sind ja auch beide investiert. Und hier ist einfach auch wichtig, dass Microsoft ja auch mit einer guten Vorbildfunktion vorangeht und sich hier auch nicht irgendwie, dass dann auf einmal irgendwelche Unternehmen kommen, disruptieren. Und ich glaube, je öfter es passiert, dass man solche Fehler macht und sich sowas passiert bei großen Unternehmen, desto größer werden natürlich auch die Kritiker, die dann sagen, oh, das können wir so nicht machen und etc. Wir müssen die Unternehmen zerschlagen, wir müssen sie aufbrechen, wir müssen sie aufspalten etc. pp. Und ich glaube, man sollte sich ja einfach nicht in die Suppe spucken lassen, oder?
Genau, man hatte die Macht, um das zu ermöglichen. Richtig. Und ich glaube, das sollten Sie ja auch dementsprechend nutzen.
Ja. An dieser Stelle möchten wir euch natürlich recht herzlich einladen, uns auf Facebook zu folgen. Folgt uns auf Instagram, kommt in unsere Facebook-Gruppe. Die Link dazu findest du natürlich wie immer in den Shownotes.
Und sagt mal, worum geht es heute?
Dann kommen wir zu unserem Thema des heutigen Tages und das ist der Depotrückblick und wir werden wieder mal reinschauen, wie hat sich das Depot entwickelt, was gibt es Neues, was ist rausgeflogen, was hat sich besonders gut entwickelt und was hat sich besonders schlecht entwickelt, was ja im Prinzip auch eine Outperformance darstellt und dann natürlich Dividenden, Tops und Flops und dann insgesamt die Depot-Performance. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt, was du zu berichten hast, lieber Philipp. Fangen wir doch mal an mit unserem Werbepartner.
Ja. Bei Just Trade, ich habe zugeschlagen, Activision Blizzard, wir haben so oft immer Gaming bei uns im Podcast, im Aktiencheck etc. pp. Und da dachte ich mir, jetzt musst du endlich mal einsteigen. Und dann habe ich mir das überlegt, weil bei Just Trade ist das natürlich denkbar einfach. Ich hatte die Qual der Wahl aus 9.000 Aktien und 500.000 Zertifikaten sowie 8 Kryptowerten, aber ich habe mich dann bei 0 Euro Ordergebühren ab 500 Euro einfach für Activision Blizzard entschieden.
Keine leichte Entscheidung bei der Auswahl.
Das war es definitiv nicht. Das Schöne ist ja jetzt auch sogar, es gibt verschiedene Handelspartner, die Plattformen. Ich zeige es auch nochmal im Aktiencheck am Sonntag. Also schaut da auf jeden Fall nochmal rein, weil du kannst ja jetzt wählen zwischen Lang und Schwarz, Quotrix und Tradegate. Und ich glaube, ich habe bei Lang und Schwarz gekauft, weil hier der Spread einfach am geringsten war. Und das gefällt mir am besten auch bei Just Trade, dass man einfach den Spread sofort sieht. Du kannst sofort sagen, das kaufe ich oder halt auch nicht.
Und wenn es zu hoch ist, warte ich einfach ein paar Minuten und später ist er wieder
tiefer. Kannst ja auch ein Limit setzen. Es gibt ja Stop, Lost, One Cancels, the Other. Also es gibt so verschiedene richtig gute Möglichkeiten. Und Just Trade wurde ja jetzt sogar Platz 1 bei der Brokerwahl als bester Daytrade-Broker 2021.
Schön.
Wie ist es denn bei dir? Nutzt du Just Trade auch mal so zum Traden? Hast du ja schon mal, ich glaube,
mit
Selling, oder?
Das stimmt. Ja, genau. Mit Selling habe ich das regelmäßig gemacht, ne? Ja. Gewinne mitgenommen, runterkommen lassen, die Aktie wieder rein und das halt schön bei 0 Euro Handelsgebühr, macht das natürlich absolut Sinn und macht auch Spaß dementsprechend. Ja, man kann ein Depot recht schnell eröffnen, geht innerhalb von ein paar Minuten war das, das war auch also sehr, auch sehr nicht zuverlässig.
Du musst nicht zur Post rennen und solche Gottes Sachen, Willen. Also das geht wirklich richtig, richtig gut und natürlich auch Krypto kannst du ja 24/7 handeln, sogar ab 50 Euro, finde ich eigentlich auch immer gut, wenn man immer noch so ein bisschen Geld über hat und sagt, hier, Bitcoin ist das bessere Gold, dann kann man natürlich auch dort investieren, muss man wirklich sagen. Der außerbörsliche Handel passiert auch über die Société Générale, UBS, Vontobel und die Citigroup. Und es gibt natürlich auch 8 starke ETF-Partner, wenn man sagen möchte, ich möchte langfristig hier in ETFs investieren. Da gibt es zum Beispiel DWS, iShares, Luxor, WisdomTree, UBS. VanEck hat ja auch immer hochspannende ETFs mit dabei, wie zum Beispiel Gaming-ETFs. Vanguard ist mit dabei als einer der größte der Welt. Amundi ist mit dabei, also gefällt mir richtig, richtig gut. 8 Kryptowährungen, also nicht nur Bitcoin, es gibt ja glaube ich auch Litecoin, Bitcoin Cash, Ether, also hier ist alles mit dabei, nur mein Dogecoin fehlt noch.
Ja, der kommt bestimmt noch.
Nein, also wie gesagt, super einfach, super schnell, super genial. Wenn dich das interessiert, findest du natürlich auch den Link in den Shownotes.
Und das Wichtige noch, per Web und App natürlich.
Ja.
Wie gesagt, immer das wieder ist mein
großes... Das ja auch wichtig irgendwie, genau, ne? Ja.
Dass eins fehlen würde, wäre es schon immer ein bisschen ungünstig.
Dazu habe ich noch Royalty Pharma gekauft und irgendwie ich steige immer ein und dann knallt es erstmal runter. Bin auch, glaube ich, schon minus 10%. Also minus 10% steht es im Depot. Aber es war einfach ein Unternehmen, ich habe so lange irgendwie drauf gewartet und jetzt konnte ich es nicht mehr abwarten tatsächlich. Weil es ist natürlich ein hochspannendes Geschäftsmodell, ne? Also du kaufst ja einen Teil von einem Gewinn mit. Sie geben einfach Geld auch für Forschung und Entwicklung, meistens so in Phase 2 und 3. Und wir wissen ja auch, 80% aller Medikamente scheitern bis zur Zulassung. Und es kostet ungefähr 1 Milliarde US-Dollar, ein Medikament zu entwickeln. Und wenn du das dann in den Sand setzt und dann kommt dann ein Unternehmen und sagt, komm hier, wir geben dir ein bisschen Geld, dann geht's natürlich auch. Aber ich glaube, bei Morphosis sind sie ja jetzt auch
eingestiegen. Genau, den Deal, die haben ja Constellation Pharmaceuticals übernommen oder möchten sie übernehmen und das schaffen sie eben mit der Finanzierung über Royalty Pharma, weil sie eben da Geld zuschussen, um diese Übernahme zu stemmen. Im Gegensatz oder im Gegenzug dazu gibt es dann eben dann auch Lizenzgebühren für bestimmte Medikamente und das ist dann eben so das Geschäftsmodell und das macht es eben so spannend bei Royalty Pharma, weshalb ich ebenfalls eingestiegen bin. Ebenfalls, ich glaube, wir haben einen recht ähnlichen Kurs. Ich bin ein bisschen später eingestiegen im Laufe des Monats, weil charttechnisch ist alles in Ordnung. Die Aktie ist ja ausgebrochen, weshalb du ja sofort gekauft hast.
Ja.
Und dann gibt es ja immer noch mal den Rücksetzer auf die Ausbruchslinie. Die haben wir jetzt gesehen, die konsolidiert gerade aus und wird dann wahrscheinlich im nächsten Monat auch schon wieder den Weg nach oben
finden. Gar keine Sorgen.
Nein, weil wir hier wirklich über 40 Medikamente mit drin haben, die natürlich permanent beisteuern zu einem Umsatzwachstum und das gefällt mir super gut, vor allem weil Erträge erzielt werden, es ist ein Gewinngeschäft, die Dividende wird erhöht, regelmäßig schon. Ein tolles Unternehmen, natürlich nicht ganz ohne, ne? Trotzdem muss man natürlich auch mal damit rechnen, dass mal irgendeine Zahlung völlig schief läuft, aber gerade dadurch, dass man hier nicht nur in Phase 2 oder 3 Kandidaten investiert, sondern eben auch mal in eine Übernahme eben, ne, wo man dann Lizenzgebühren von bestehenden Sachen, die ja auch schon am Markt sind, einfach mit abgreift. Sehr, sehr clevere Idee. Das gefällt mir dahingehend auch sehr gut.
Was gab es denn bei dir? Also nur Royalty Pharma?
Bei mir gab es nur Royalty Pharma.
Ich
arbeite zu viel. Und das ist der Grund, warum ich nur ein was kaufen konnte und wollte. Und habe dafür immer ein bisschen was verkauft. Du hast ja auch noch was gekauft.
Nee, verkauft.
Nee,
ach so, gekauft hast du auch. Ja, ich habe noch About You gekauft.
Ja, eben.
Ne? Also nicht nur aufgrund dieser Postkarte.
Ja.
Doch, tatsächlich, meine Spesen werde ich jetzt nehmen, um hier auch eine volle Position aufzubauen. Ich finde, das ist so spannend, wenn man diesem CEO zuhört. Er erzählt eine wunderbare Story. Man möchte KI-basiert, man möchte Abo-Modelle. Und Abo-Modelle bei Klamotten, das wäre natürlich der Traum für jede Frau.
Weiß ich nicht, weil das müsste ja auch, wenn das Abo abläuft oder wenn du die Klamotten zurückschickst, dann musst du ja, dann trägst du ja gebrauchte Klamotten. Das machen, glaube ich, viele nicht.
Wieso? Nee, du trägst sie doch nicht. Du kriegst, du machst ein Abo, zum Beispiel 50 Euro und kriegst jeden Monat jetzt keine Socken, aber kannst dann wählen, wie so ein bisschen so wie so eine Kochbox bei HelloFresh, kannst dann wählen, du möchtest dies, das und jenes haben und dann schickst du es wieder zurück.
Und warum schicke ich es dann zurück und was wird dann damit passieren?
Ja, das wird dann wieder aufgearbeitet, das ist ja ein Kreislauf.
Naja. Da bin ich ein bisschen skeptisch noch. Also
ob das so von den Kunden angenommen wird. Und die Börse glaubt auch an die Zukunft.
Na, wollen wir es hoffen. Ich drücke die Daumen auf jeden Fall. Ja, was hast du verkauft?
Verkauft habe ich Nintendo. Warum? Hab dafür einfach Activision Blizzard. Ich wollte einfach nochmal umschichten.
Okay.
Und,
Gewinne mitgenommen oder?
Ja, Lust? Ich glaube knapp 10%.
10%.
Also auch in Ordnung. Ne? Solide. Alles, was mehr als 7% ist innerhalb von 12 Monaten, ist für mich schon ein Gewinn.
Ja, da geht er schnell raus, schnell raus. Ah! Marktbeschlag.
Wie war es denn bei dir?
Ja, ich habe auch ein bisschen was verkauft, mehr verkauft als gekauft, muss man sagen. Ich habe, am Telefon haben wir zusammen entschieden, dass ich Bayer Teil verkaufe.
Nee, wir saßen, glaube ich, sogar nebeneinander.
Ja, kann auch sein, ja, richtig, genau. Ja, das war eine gute Idee von dir. Ich habe Bayer Teil verkauft, einfach aus zwei Gründen. Erstens natürlich, weil ich jetzt mittelfristig denke, das dauert halt einfach noch ein ganzes Stück, bis hier mal was passiert. Zweitens wollte ich das Geld direkt nutzen für Royalty Pharma, was dann auch sehr gut gepasst hat. Und die steuerliche Optimierung, denn hier wurden erstmal, also habe ich Verluste realisiert, die ich letzten Endes ja wieder durch andere Gewinne ausgleichen kann, und da kann ich auch mal Gewinne mitnehmen. Fresenius habe ich ebenfalls verkauft, war bloß eine spekulativ, aber genau, das war bloß ein Trade, der ist aufgegangen mit auch so knapp 8% plus, also einfach nur kurz mitgenommen, so wie angekündigt.
Alles über 7% unter 12 Monaten.
Habe ich gefühlt wieder.
Hast du einen Sprint gewonnen.
Ja, super, ne? Gut so. Und bei Karens, die kam ja auch wieder zurück nach oben.
Was?
Und da habe ich tatsächlich jetzt vorgestern erst, also am Ende des Monats, habe ich da hier die Reißleine gezogen, weil also rein charttechnisch die Aktie wieder nach unten tendiert. Sie ist da nicht so stabil, wie ich mir das erhofft hatte. Und grundsätzlich kann ich mir einen Einstieg wieder vorstellen. Aber ich nehme jetzt erstmal einfach Gewinne mit, vor allem, weil der Markt jetzt gut gelaufen ist in diesem Monat. Vielleicht ist dann auch immer ganz gut, wenn man ein bisschen Cash beiseite hat, weshalb ich eben auch nicht ganz so viel gekauft habe, aber ich liege auf der Lauer und möchte hier dann dementsprechend auch zukaufen, wenn sich da was ergibt. Deine Top 3 in diesem Monat.
Also ich freue mich ja am meisten eigentlich auch über Platz 3, muss ich tatsächlich sagen, zu Aura. Ich halte dieses Unternehmen, glaube ich, wird einfach irgendwann mal die Perle in meinem Depot werden.
Okay.
Tolles Unternehmen, schaut euch das gern mal an. Weil sie helfen natürlich, sie verwalten die ganzen Abonnements. Und ich glaube, wir stehen erst am Anfang dieser Subscription Economy, wie man das ganze Thema nennt. 17,64% ging es nach oben. Nvidia 21,24%. Und sie halten ja auch gerade einen riesen Investor Day ab. Sie wollen ja viel mit Google auch jetzt zusammenarbeiten, also mit Alphabet, mit KI. Und Cloudflare, letzten Monat erst gekauft, ich glaube am 20.05. 27%.
Nur diesen Monat, ja.
Also, und davor ging es ja auch nochmal ab.
Eben,
also ich bin ja schon dabei. Über 50% im Plus.
Ja, das war ein guter Einstieg, ja.
Das ist, aber diesen Sprint werde ich weiter sprinten, weil ich glaube, hier ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben für Cloudflare.
Ja.
Wie war es denn bei dir?
Ja, also für dich natürlich super hohe Raten. Sieht man nicht ganz so häufig, weil du ja doch eher der defensive Investor bist. Und
sind natürlich so aus, breit gestreut, nie bereut. Ja. Ne?
Und dann hast du eben auch mal richtige Performer damit dabei. Ja. Das macht Spaß. Meine Top 3 diesen Monat war auf Platz 3. Eigentlich erst im Endspurt gewonnen oder auf Platz 3 gerutscht, Schinko Solar, die ja aufgrund starker Quartalzahlen plötzlich so richtig durch die Decke gegangen sind. Also da gab es einen richtig schönen Ausbruch.
Auch gut für unser Wikifolio, dass es endlich mal aus dem Tal der Tränen jetzt langsam kommt.
Ja, genau, das stimmt. Aber wie gesagt, Unterbewertung ist nach wie vor zu sehen, also zumindest fundamental. Ja. Sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Die Zahlen haben gezeigt, dass es passt. Also
Sie
der
wollen
grüne
auch ihre
Sektor,
Tochtergesellschaft jetzt nochmal an die Börse bringen.
Wäre natürlich auch noch ein zusätzliches,
ein Hebel.
Ein Hebel wäre das, genau. Enphase Energy war auf Platz 2, also nochmal grün mit 32% Anstieg. Das war also auch sehr, sehr gut. Und Platz 1 natürlich nach dem starken Abverkauf. Und letzten Monat war es ja der Flop überhaupt. Ne? Trade Desk ist ja eingestürzt, aber kam jetzt eben auch wieder ordentlich zurück.
Du hattest aber nicht nochmal nachgekauft.
Leider nicht. Weil ich eben damit gerechnet hatte, dadurch, dass es nochmal so runtergefallen ist, dass es dieses Tief nochmal bestätigt, ist ja auch ganz schön, dass nicht nochmal passierte. Man muss ja auch sagen, ich mit der Trade Desk schon gleich eine volle Position eingegangen bin. Ja. Und hätte ich jetzt nochmal aufgestockt, hätte ich jetzt eine gewisse Übergewichtung. Wäre natürlich schön gewesen jetzt im Nachgang. Da hätte man aber, weiß man ja alles vorher nicht. Und die Glaskugel, die haben wir ja leider alle nicht. Deswegen bin ich auch mit den 33% sehr zufrieden. Und muss natürlich sagen, dass natürlich auch andere Unternehmen 25% teilweise gemacht haben im Depot. Und die jetzt hier natürlich nicht mit auftauchen, die sonst mit locker unter den Top 3 gewesen wären. Also es war ein sehr, sehr schöner Monat. Deine Flops, gab es da überhaupt welche?
Ja, Bayer minus 0,53%, aber forget it. Teladoc, minus 8,7%. Schade, ist im Monat vorher doch ganz gut gelaufen. Und Royalty Pharma, minus 13,07% stehen hier bei mir zu Buche. Wie ist es denn bei dir?
Ja, also ich schaue gerade, weil du sagtest Teladoc, die sind bei mir gestiegen.
Weiß ach gar so? Nicht.
Ja.
Oh, da ich muss ich vielleicht nochmal nachgucken.
Ja, dann, wer weiß, was da statistisch passiert ist. Ja, bei mir.
Ich glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht genau, hast. Ja. Ne? Dann aber machen wir schnell weiter. Was sind denn deine Flops?
Ja, Tencent minus 3%. Hm. Naja, kann man mit leben, denke ich. Royalty Pharma, gut, war halt dann einfach doch ein bisschen zu früh eingestiegen. Auch hier minus 10% knapp. Das halten
wir langfristig, oder?
Ist mir völlig egal.
Also das ist ja so ein das ist wie so ein aktiver Fonds für Pharma und Biotech genau. Ohne Gebühren.
Vor allem mit Experten, die aussuchen, wohin investiert wird und deswegen volle Überzeugung. Und auf Platz 1, also im Negativ-Ranking auf Platz 1, MI Homes, genauso wie DR Horton und Co. sind die Häuslebauer alle ein Stück zurückgekommen und unter anderem eben auch MI Homes mit minus 15%. Das ist aber auch charttechnisch nur völlig gut so. Ordnung, es war eine Korrektur, die war nötig und für mich bleibt dieses, ja, es ist natürlich ein zyklisches Geschäftsmodell an sich, ne? Es kann durchaus auch mal einbrechen, aber letzten Endes sehr, sehr günstig bewertet, die Aktien der Häuslebauer und ich glaube, dass der Trend noch weiter anhalten wird. Die geringen Zinsen sind natürlich auch nochmal so ein bisschen das, was Auftrieb geben kann, weil selbst wenn man jetzt in 3 Jahren Zinserhöhungen in Sicht hat, wird man natürlich jetzt noch mehr Gründe haben zum Verkauf der Häuser, dass man sagt, Leute, die Zinsen sind ja noch tief, ehe sie steigen, noch schnell kaufen. Ich glaube, das sind gute kurz-mittelfristige Chancen, die sich hier bieten.
Hat sich denn in dein Top-3-Ranking etwas geändert?
Tatsächlich. Amazon ist nach wie vor Erster mit 268% Rendite. Dann auf Platz 2 nach wie vor 266% CrowdStrike. Also ganz knapp jetzt auf Platz 2.
Das ist ja hier ein Rennen hier.
Ja, 2% Unterschied bloß noch. Und auf Platz 3.
Vorgerutscht, oder?
Genau, richtig. Apple überholt mit 180% Nvidia, wobei man, ich habe es schon immer mal erwähnt, Apple habe ich ja nochmal nachgekauft gehabt, weshalb dann natürlich die prozentuale Entwicklung runter ist. Sonst wäre die Apple-Aktie weiterhin bei mir bei 260% auch in dem Bereich. Deswegen hier eine leichte statistische Verwässerung. Wie ist es bei dir?
Ja, ich hatte ja gehofft, dass ich meinen zweiten 100%er diesen Monat erwähnen kann. Platz 2 deswegen aber immer noch mit 98% Visa, aber wir nähern uns der 100%. Aber ich glaube, das ist auch so eine psychologische Marke. Ich weiß nicht, wie groß die Volumina in Europa sind, muss ich tatsächlich sagen. Weil ich habe ja gekauft zu 100 Euro je Aktie. Und vielleicht denken dann einige, ach, so 200 Euro, das ist immer so mein Limit. Da setze ich jetzt mich raus, da verkaufe ich jetzt. Microsoft 77% und CrowdStrike dachte ich tatsächlich, hier kratze ich die 400%, also da wird einem ja schon schwindelig.
Sei mal nicht so gierig.
371%. Da müssen wir natürlich noch unserem Analysten Peter gratulieren. Er hat seinen ersten Ten-Bagger im Depot mit Nvidia.
Sehr, sehr gut. Ten-Bagger, das muss schon Spaß machen.
Und er sagt aber auch, also es ist brutal, Philipp, ne? Da macht die Aktie 2% an einem Tag, da sind das bei mir gleich 20.
Ja, das tut dann schon richtig Spaß. Und das sieht man bei den Zinseszinseffekten. Ja. Und ich erkenne es auch schon bei Nvidia. Das war ja von Haus aus schon keine kleine Position, die ich da angegangen bin. Und jetzt durch diese 180%, plötzlich wird diese Position einfach extrem groß und denkst so, ja, ist eigentlich ganz nett.
Wahnsinn.
Ja, also klar, es wirkt auch von oben nach unten, ne, das darf man nicht vergessen. Also 2% Verlust an einem Tag sind dann natürlich dann auch ein bisschen schmerzhafter, aber letzten Endes eine super Sache im Aufwärtstrend. Also Glückwunsch an unseren Peter. Flop-Entwicklung, Stichwort, was sagt dein Depot dazu?
Mein Flop, also insgesamt auf Platz 3 ist es mit minus 0,57% Activision Blizzard.
Frisch gekauft.
Ja, Bayer minus 8 und Royalty Pharma minus 11,5. Ist aber auch in Ordnung, also kann ich mit leben tatsächlich.
Ja, bei mir ist ja eigentlich die alten Bekannten wieder in den Flops drin. Liegt auch ein bisschen daran, dass natürlich die Techies, die zurückgekommen sind, wo ich ein bisschen ungünstig eingestiegen bin offensichtlich, wieder nach oben gelaufen sind, weshalb jetzt hier nur noch die Old Economies vertreten ist. Also sprich, ganz klassisch Aumann auf Platz 1. Der Negativ-Rankings im Depot, aber nur noch minus 72%. Vor 2 Monaten war es noch 80. Also hier scheint was aufzukeimen. Ich bin sehr, sehr gespannt.
Nachkaufen.
All in. Auf Platz 2 AT&T mit minus 33% und Altria mit minus 32%. Also auch hier ein Kopf-an-Kopf-Rennen im Negativ-Ranking auf Platz 3. Aber hier muss man ja sagen, bei 2 und 3, dass durch die Dividendenrückgänge ja über die Jahre hinweg, ich sag mal, das Minus deutlich reduziert wäre, wenn nicht sogar im Plus wäre. Müsste man sich jetzt mal genau durchrechnen, habe ich noch nicht gemacht, aber wie auch immer, auf jeden Fall ist das Minus dadurch natürlich nicht ganz so dramatisch, wie es erstmal klingt.
Natürlich drücken wir dir wie immer die Daumen. Wie hat sich denn dein Depot allgemein entwickelt?
Wahnsinn. Also ich war schockiert im positivsten Sinne und mein Depot selber ist um 11,3% nach oben gegangen, also Depot übergreifend, ne? Also alle, die man so hat, Dividendendepot, Tech-Depot und das Tech-Depot selber ist 22% nach oben geschossen.
Wahnsinn.
War ich total erschrocken. Zinseszinseffekt, der wirkt dann halt dort. Ne? Ja. Wie ist bei dir?
11,3% hat mein Depot auch gemacht, also so knapp 11%. Unglaublich, war für mich schon der beste Monat.
Ja,
also
ist Wahnsinn. Auch nicht die Regel.
Und dann gab es auch noch Dividenden von Encarvis, Visa, Microsoft, die MSCI Inc. hat bezahlt und auch Johnson & Johnson. Also ich kann mich nicht beschweren, Johnson & Johnson sogar auch erhöht. Ich weiß nicht, wie war es denn bei dir?
Ja, ich hatte auch ebenfalls die Dividende von Visa bekommen, Microsoft war auch mit dabei, NextEra Energy, 3M und Tencent hat einmal im Jahr bezahlt und auch das war ja eine schöne Entwicklung der Dividendenzahlung. Denn vor drei Jahren waren es noch 3 Euro, die ich bekommen habe, Dividende, ja. Und jetzt sind es eben schon 8 Euro.
Unglaublich. Wer darf es als nächstes sein, Marcel?
Ja, schwer zu sagen. Also aktuell so richtig, also es gibt ein paar, die mich hier reizen, aber es gibt keinen, der jetzt, wo ich sage, oh, jetzt muss ich da unbedingt rein, wo ich so Feuer und Flamme bin. Aber ich habe auf dem Schirm, wie immer, Mercado Libre und Sea Limited, ganz klar. Aber da bin ich mir noch nicht sicher beim Einstieg. Mercado Libre läuft jetzt nicht unbedingt gerade perfekt beim, ist gerade chartig nicht so interessant, deswegen würde ich da gerade noch warten.
Ja.
Ganz frisch noch dazu kommen Zebra Technologies, habe ich mich mal mit beschäftigt, fand ich ganz interessant, weil es auch in der Community mal angeschlagen wurde.
Ja.
Und ganz spannend finde ich gerade Paycom Software.
Ah.
Warum? Weil jetzt die Jobdaten kommen und ich glaube, die sind positiv. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt die Leute sagen, okay, die Stimulus-Checks, die sind jetzt durch, jetzt brauchen wir doch mal wieder einen Job, jetzt lass uns mal überarbeiten, damit wir auch wieder Geld verdienen. Und zack, so war es dann auch, dass es hier ja sehr wahrscheinlich
Paychecks
ist.
Paychecks also auch hervorragende Zahlen
gemacht. Das stimmt, auch sehr gut gelaufen. Und Koch sagte ja auch, dass es sehr wahrscheinlich eine sehr gute Entwicklung gibt bei den Jobdaten. Das wäre natürlich für Paycom Software super. Ja. Und da überlege ich, weil die sind noch im Abwärtstrend, und die drohen auszubrechen und sollte das aufgrund dieser guten Daten, die ja geliefert werden, auf Monatssicht klappen und einen Ausbruch generiert, dann würde ich dort wahrscheinlich meine Kernsposition quasi direkt reinvestieren.
Bei mir ist Church & Dwight, hatten wir die Woche in unserem neuen Format Buy, Hold, Sell. Und ich finde, das Unternehmen ist tendenziell etwas günstiger bewertet. Konsumgüterhersteller, der aber doch sehr fokussiert, sehr stark agiert in ihren Nischen, immer den Anspruch hat, 1 oder 2 zu sein von den Plätzen her, tendenziell eher die 1. Schöne Margen, schöne Dividenden, Wachstumsraten, schöne allgemein, also 15% im Schnitt als Konsumgüterunternehmen. Das musst du erstmal schaffen.
Ja.
Und hat man schon einen enormen Vorsprung im Vergleich zu zum Beispiel einer Procter & Gamble, die auch sehr gut gelaufen ist, aber zum Beispiel auch eine Henkel etc. Vielleicht kann ich nächsten Monat hier auch schon Vollzug vermelden.
Nicht schlecht.
Wie lautet eure heutige Investmentidee?
Kommen wir zu meiner Investmentidee der Woche und ich habe die Karte vorgelesen und jetzt schließe ich den Kreis. About You, wie gesagt hier, ich bin auch selber investiert. Ich glaube, es ist ein tolles Unternehmen. Wer viel und gute Kundenbindung betreibt, wird auch langfristig was von seinen Kunden haben. Wie ist es denn bei dir?
Ja, kann man so sagen, ja, bin ich ganz bei dir. Klingt sinnvoll. Ich habe im Zuge meiner Touren, die ich immer mal habe im Einzelhandel, festgestellt, dass ganz viele Märkte mittlerweile im Lebensmitteleinzelhandel vor allen Dingen die Zebra Technologies verwenden, also sprich so Scanner zum Datenerfassung von Warenbeständen, zum Nachbestellen. Also es ist ein komplettes Ökosystem, womit quasi gearbeitet wird. Vielleicht nicht immer ganz also hundertprozentig fehlerfrei, aber trotzdem doch recht zuverlässig offensichtlich. Und es ist auch einfach gemacht. Und Zebra Technologies ist eine schöne, stark laufende Aktie, die ich gar nicht so allzu riesig hoch bewertet finde. So auf den ersten Blick müssten wir mal tiefer einarbeiten. Vielleicht mal was für Buy, Hold, Sell für das Format, falls du da mal Lust drauf hast. Ansonsten finde ich das sehr, sehr spannend, weil immer mehr Einzelhändler natürlich auch hier die Datenerfassung, das effizientere Bestücken von Regalen. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man hier nicht Überkapazitäten hat und sinnlos Lagerräume zustellt, sondern hier so eine immer mehr und immer bessere Just-in-Time-Lösung hat. Gefällt mir sehr gut, dass sie es auch immer weiter ausgeweitet wird und die Aktie selber gefällt mir eben auch, gerade vom Chart, frisch auf dem Allzeithoch ausgebrochen, ist eigentlich schon wieder spannend.
Ja.
Und entzieht sich auch der ein oder anderen Korrektur, die der Gesamtmarkt vollzieht. Gefällt mir sehr gut, war auch ein schöner Tipp aus unserer Community.
Und zu guter Letzt, was steht nächste Woche an?
Was ist so los nächste Woche? Die Quartalszahlen sind im Prinzip nicht wirklich vorhanden. Einzig noch wirklich nicht. Noch nicht, genau. Also einzig wirklich nennenswerte ist Levi's, aber ansonsten am Donnerstag dann abends nachbörslich wird da berichtet. Aber ansonsten ist hier nicht viel zu erwähnen, denn es ist die Ruhe vor dem Sturm, wenn dann die Woche drauf die Quartalssaison so langsam wieder losgeht. Ne? Ja, genau, so ist es.
Also sonst nicht wirklich viel. Na gut, es gibt aber trotzdem Dividenden und am Montag ist zum Beispiel Around Town mit dabei. Dienstag NXP, IFF, dann Iron Mountain, Mittwoch Lam Research, die Tiro Price Group, da kriegst du auch wieder ein paar Dividenden.
Oh ja.
Hoch, Tiefes mit dabei. Donnerstag Schlumberger haben wir mit dabei, die ich jetzt hier so spontan kenne. Freitag kriegst du auch nochmal Doppeldividende, einmal von Altria und American Tower.
Ja.
Dance by Sirona ist auch mit dabei. Also es wird doch eine schöne Dividendenwoche. Marcel, ich würde sagen, wir machen jetzt einen Deckel drauf.
Genau.
Und dann bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.